Xing, LinkedIn, Social Media, Content Marketing, Barcamps, Barcamp Bodensee. Jede Menge Themen, die wir besprechen können. Heute mit unserem Gast Oliver Gassner.
Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de.
So, auf das Gespräch können wir uns wirklich freuen, denn wir haben einen Kollegen, der nicht nur im Alter, sondern auch in der Erfahrung mit uns mithält. Frank, wir plaudern heute über Xing, über Ambassador, über das Barcamp Bodensee, über die Internetgeschichte, über Internetgeschichte in Bezug auf Kommunikation und ich weiß nicht, was noch alles dazu kommen mag, vielleicht auch den Griechen in Berlin?
Ja, wir wollen sehen, wie weit wir kommen. Ich freue mich auch, insbesondere weil uns beide mich eine Wahlheimat, ihn seine tatsächliche Heimat verbindet, der Bodenseeraum. Er sagt deshalb auch Work Smarter, Not Harder, das ist am Bodensee und so im Bodenseekreis. Ich freue mich riesig, wir haben uns gerade in Berlin gesehen. Oliver Gassner ist zu Gast, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast, an einem Freitag mit uns zu plaudern und zu reden.
Hallo, das ist doch die ideale Republika-Nachbereitung, oder? Nochmal mit den Leuten zu reden, mit denen man vorher ein bisschen gekriecht hat.
So ist das, so ist das. Oliver, wir müssen dich natürlich ein bisschen vorstellen, den Menschen, die dich nicht kennen sollten. Oliver Gassner, du bist in der Bodenseeregion beheimatet, da wirst du gleich ein bisschen mehr zu erzählen, ob das schon immer so war. Man kann es auch so ein bisschen raushören, finde ich. Und was du alles so treibst. Du bist Berater, du bist Trainer in den unterschiedlichsten Kommunikationsbereichen, du bist Xing Ambassador, auch darüber müssen wir natürlich plaudern, gerade ob das zu diesen Zeiten im Jahr 2023 tatsächlich noch irgendwie Auswirkungen auf die Menschen hat, die uns zuhören oder in welchen Bereichen das der Fall ist. Und darüber hinaus auch Netzwerker, Tausendsasser in der Kommunikation. Und Frank hat es gerade schon gesagt, wir haben uns zuletzt gesehen jetzt in Berlin auf der Republika. Tja, was soll ich anders sagen? Fehlte irgendwas?
Das trifft es schon ganz gut. Was viele nicht wissen, was ich gerade ein bisschen hochdrehe, ist, dass ich ja mal Deutsch und Englisch studiert habe und auch literarisch aktiv war. Also ich habe zu meiner Studienzeit und danach auch Gedichte in diversen Literaturzeitschriften und andere Sachen in diversen Literaturzeitschriften veröffentlicht. Und das passiert gerade wieder, weil ich jetzt das zweite Jahr bei einer Literaturzeitschrift hier am Bodensee wieder mitmache und auch Schreibworkshops gebe und sowas. Das ist zugunsten des Digitalen ein bisschen zurückgetreten, ein paar Jahre, aber durch die gute Bodenseeluft in den letzten 13 Jahren, da bin ich wieder zurückgezogen sozusagen, nachdem ich aus dem Dorf 25 Jahre weg war und aus der Region 13 Jahre weg war. Und durch die gute Bodenseeluft, die ja kreativ macht, so Leute wie Hesse und irgendwelche anderen Leute.
Was ist denn dein Brot- und Buttergeschäft?
In der Tat sind das drei Beine. Und die scheinen unverbunden zu sein, aber wie das bei Beinen so ist, die gehören im Prinzip zu einem Körper und da soll vielleicht auch noch ein viertes Bein dazukommen. Das ist also einerseits das Thema stressfreie Produktivität. Das ist auch der Grund, warum dieser Slogan Work Smarter, Not Harder heißt. Wobei ich generell denke, dass wir momentan in diesem digitalen Dauerfeuer, unter dem wir uns alle befinden und auch die Art, wie unsere Gesellschaft funktioniert, neue Arten brauchen, mit den ganzen Inputs umzugehen und aus diesen Inputs Outputs zu erzeugen. Also das ist das eine Bein. Im Wesentlichen orientiere ich mich da an den Dingen, die so Leute wie David Allen und Stephen Covey und so geschrieben haben und bastle daraus entweder Einzelcoachings oder Seminare. Das ist das eine Bein. Das andere Bein ist in der Tat reales und digitales Networking. Das heißt, wo ich Leute zeige, wie man dadurch, dass man sich solchen Plattformen, also vor allem bezogen auf Business, also wo ich Leuten zeige, wie man sich auf solchen Plattformen wie Xing oder LinkedIn sinnvoll bewegt, ohne dass man gleich irgendwie den ganzen Tag danach ausrichten muss und alles, was man sagt und tut. Also ich bin, da kommen wir vielleicht beim Kapitel Netzgeschichte dazu. Ich habe da so ein bisschen meine eigene Sichtweise in dieser Dialektik zwischen Algorithmen und Mensch versuche ich eigentlich den Menschheitsfaktor so ein bisschen hochzuschieben und nicht das Tanzen nach der Pfeife der Algorithmen. Und das Dritte, was ich tue, und da spielt so das Barcamp Bodensee rein, ist, dass ich einerseits teilweise auf eigene Kappe, teilweise aber eben auch für Kunden in der Regel face-to-face, aber gerne auch digital, ich sage jetzt mal, Räume öffne, in denen Menschen auf Augenhöhe sich vernetzen können und Wissen austauschen können. Ja, also du bist ja bei der Republika, Thorsten, so jemand, der im Wesentlichen draußen mit den Leuten netzwerkt, während andere von Session zu Session hetzen. Ich hatte auch Jahre, wo ich primär draußen mich mit den Leuten unterhalten habe und fand das prima. Und dann habe ich Jahre, wo ich vielleicht ein bisschen mehr in Sessions bin. Diese Vernetzung kann man mehr oder weniger gut organisieren. Aber eben dieser Input-Teil, ja, da steht einer vorne und ist ganz schlau und dann kann man ihm noch zwei Fragen stellen und das ist dann der Dialog. Ich glaube, dass das nicht die Zukunft ist. Also ich sage, man kann Face-to-Face-Interaktionen eigentlich netzartiger gestalten und dadurch werden sie besser. Und das ist dann das dritte Bein. Ja. Und bei dem Xing LinkedIn-Bein ist es eigentlich im Wesentlichen, das war vor allem 2021 der Fall, im Wesentlichen die Frage, wie falle ich denn Recruitern auf, wenn ich in der Tat mich beruflich verändern will oder muss. Das war, glaube ich, 2021 bei sehr, sehr vielen Leuten der Fall und das war für mich sehr angenehm.
Also tatsächlich hier in der Spezifikation der Darstellung für potenzielle Recruiter und von sich aus zur Karriereausbildung.
Genau. Weil oft ist es ja so, dass die Leute den Recruitern auffallen, die definitiv keinen neuen Job suchen. Und das ist für die immer schmerzhaft. Aber die einen suchen, die fallen denen nicht genug auf. Und an der Schraube kann man ganz gut drehen mit ein paar Tricks.
Okay. Also da gibt es zumindest, höre ich jetzt schon, eine Sache raus, warum du noch auf Xing bist.
In der Tat, also wenn wir darüber, vielleicht fangen wir mal von der Seite an. Also ich bin auch jemand, ich glaube, soweit hast du mich auch inzwischen kennengelernt, dass ich eigentlich jemand bin, der bei vielen Dingen versucht, das Positive zu sehen. Also ich sage jetzt mal ganz hart, auch wenn mir ein Kunde wegbricht, sage ich, hey, super, jetzt habe ich Kapazität für was anderes. Ja, also nicht doofer Kunde oder so, sondern ja. Jetzt habe ich irgendwie Luft für was anderes. Und Xing hat ja gesagt, so, wir sind jetzt eine Karriereplattform. Was übrigens, wenn man in den App Store guckt, LinkedIn auch sagt. Ja, da steht bei der LinkedIn-App, Mobile, steht LinkedIn, wie heißt Jobsuche und mehr. Genau, ich habe es mir gemerkt. Ja, also das heißt, auch die sagen, wir sind im Wesentlichen eine Jobplattform. Ja, zumindest in ihrem Slogan für den App Store. Xing sagt so, wir fokussieren uns jetzt total darauf, wir sind nicht Social Media, das hat wohl die oberste Chefin gesagt, habe ich mir sagen lassen.
Jetzt muss ich dir leider ins Wort fallen.
Ja, tu das.
Tut mir total leid.
Ja, also mach.
Sie haben das ja nicht einfach gesagt, sondern das hat sich in den letzten Jahren ja durchaus durch die Zukäufe und durch die Strategiewechsel auch schon angekündigt. Das war genau. Ja nicht etwas, was zu einem bestimmten Datum passiert ist, ja, sondern genau. dieser Schwung von einer offenen Business-Plattform, nennen wir es mal so, egal wie es in den App-Stores bezeichnet wird, einer offenen Business-Plattform hin zu eher einer karriereorientierten Service-Plattform, der war ja schon allein durch den Zukauf von Lebenslauf.com oder durch den Zukauf von Kununu und sowas, war das ja schon abzusehen, dass sie sich in diese Richtung werden entwickeln. Also für jemanden, der Strategie im Blick hat, ne, ist das vielleicht ein bisschen eher verständlich, aber das war ja kein Schwung, der sich einfach zu einem Datum aufgelöst hat, indem sie die Gruppen eingestampft haben oder so.
Nee, nee, natürlich nicht. Und als sie die Gruppen eingestampft haben, da haben sie das explizit gesagt, so, wir sind jetzt definitiv kein Social Media mehr, wovor ich das vorher schon fragwürdig fand, Xing Social Media zu nennen, weil es jetzt meiner Definition nicht so arg entspricht, weil dazu die Schnittstellen nach außen fehlen. Also für mich ist Social Media immer was, was sozusagen zumindest eine leichte Tendenz zum Plattformübergreifenden hat oder dass die einen Inhalte in den anderen Inhalten sichtbar bleiben. Ja, also zum Beispiel, was weiß ich, YouTube ist Social Media, weil ich es in meinen Blog einbinden kann. Jetzt mal ganz, ich weiß nicht, da wollen wir jetzt vielleicht nicht zu tief rein, aber das ist die meine Ultra-Kurzform. Und da war Xing ja sowieso nicht so besonders stark, aber sie haben jetzt einfach gesagt, wir wollen nicht, dass hier Leute einfach miteinander reden oder dass hier irgendwelche, also ich übersetze es jetzt, ja, dass irgendwelche Selbstständigen sich hier promoten, sondern wir wollen, dass hier einer kommt und sagt, und vielleicht höchstens noch ein Freelancer, aber möglichst jemand mit einem 0815-Job, und wir wollen, dass der hier ein super Tool an die Hand kriegt, um einen neuen Job zu finden. Und das finde ich ja erstmal gut. Ja, und jetzt dauernd dieses Gekloppe zu machen, zu sagen, ja, Xing oder LinkedIn und wir müssen da jetzt hinterher hecheln. Es gibt nämlich auch Sachen, die hat LinkedIn nach Xing eingeführt, zum Beispiel Profilbilder. Ja, das jetzt einfach ein für alle Mal zu beenden und zu sagen, hey, Xing ist das Ding mit den Jobs und dann ist das auch klar, ja, und wenn du was anderes willst als nur einen Job, wenn du dich austauschen willst, wenn du diskutieren willst und so weiter und so fort, dann geh doch zu LinkedIn. Ob LinkedIn dafür eine gute Umgebung ist, weiß ich nicht, ob wir da heute dazu kommen, ja.
Ja, müssen wir mal gucken.
Genau, und insofern ist es auch so, also für den Teil des Jobs, den ich da mache, das mache ich zum Teil auch mit einem Coaching-Büro zusammen, die über die Arbeitsagentur laufen, ja, wo man zum Teil kostenlose, beziehungsweise man kriegt Coaching-Gutscheine, so rum, ja, wenn man da mit seinem Fallmanager entsprechend redet. Dafür ist sicher Xing ein super Tool und ich habe da auch ein Verfahren entwickelt, was auf Xing einfach besser funktioniert als auf LinkedIn. Das wird man jetzt einfach beobachten müssen. Ich sage immer, ich nutze Tools, die funktionieren und solange das Tool dafür funktioniert, werde ich das auch weiter nutzen. Zum Thema Ambassador, es ist in der Tat so, dass Xing das Ambassador-Programm beziehungsweise die Unterstützung der Ambassadore zum 30.04.2023 eingestellt hat. Es war so, dass wir in den letzten Jahren, so vor allem so die letzten 5 Jahre, haben wir zum Teil auch immer ein bisschen was gekriegt, ich sage jetzt mal im Rahmen einer Aufwandsentschädigung dafür, dass wir, oder kleine Budgets, damit wir Events wuppen konnten, damit wir da nicht mit unserem Privatgeld drin standen. Das wurde zum 30.04. auch eingestellt. Da gab es noch ein paar Nachzügler, aber das war es dann. Und es gibt sozusagen, es gab ja die ganze Zeit immer ein Team, zuerst in München, dann via Hamburg, aber die saßen immer noch in München, das ursprünglich an Xing Events angedockt war, die uns da betreut haben und uns unterstützt haben und uns mit anderen Unternehmensteilen connected haben und so weiter und so fort. Das hat zum 30.04. auch geendet. Und lustigerweise haben sie gesagt, wir dürften den Ambassador-Titel behalten. Das ist jetzt ein bisschen widersinnig, weil der Ambassador-Titel, Frank, ich sehe Frank lachen, der Ambassador-Titel war ja, das hieß ja, das ist jemand, der die Xing-Brand benutzt, um offizielle Xing-Events zu machen. Wenn man aber dann sagt, ihr dürft keine offiziellen, also man hat aber auch gesagt, ihr dürft jetzt keine offiziellen Xing-Events mehr machen und das Xing-Logo nicht mehr verwenden, dann macht natürlich auch der Ambassador-Titel überhaupt keinen Sinn mehr, vor allem, wenn wir nie keinen Ansprechpartner mehr haben. Ja, also insofern ist das sozusagen zwar nominell so, dass ich mich jetzt immer noch so nennen könnte und ich glaube, in meinem Profil steht es auch noch so, weil ich das gar nicht, wenn ich das richtig sehe, gar nicht selbsttätig habe. Ich müsste jetzt an den Support schreiben und sagen, nimm bitte diesen Badge raus. Und das werde ich, denke ich, mittelfristig auch machen, weil es gar keinen Sinn mehr macht, weil wir innerhalb von Xing zwar noch sogenannte Topic Pages haben, aber diese Topic Pages erzeugen keinen Newsletter mehr und dadurch können wir dort keine relevante Reichweite mehr erreichen. Und dann macht es halt auch nur eingeschränkt Sinn, diese Plattform dafür zu nutzen. Für mich heißt es, dass ich schlicht und einfach nachdenke, / nachdenken muss, wie viel Business Networking Events will ich denn machen? Will ich das noch machen oder ist das was, was ich nicht mehr mache? Da ich das vorher schon gemacht habe, gibt es für mich keinen Grund, das jetzt wegzuschmeißen, sondern ich sage halt einfach, ich mache das jetzt halt auf mehreren Plattformen. Also ich benutze mehrere Plattformen, um das zu kommunizieren und im Notfall halt Mailverteiler oder so. Und stelle vielleicht auch die Philosophie davon von Reichweite auf exklusive Kreise um.
So, jetzt muss ich aber trotzdem fragen.
Ja, frag. Ja,
bin ich nicht karriereorientiert, ist Xing also obsolet?
Aus meiner Sicht ja. Also Xing, also sagen wir mal so, ich glaube, dass, wenn ich das jetzt richtig im Überblick habe, und da war ich auch schon mal besser informiert, weil man uns auch immer ein bisschen abgedatet hat über die aktuelle Philosophie, ich glaube, sie haben immer noch diesen Slogan for a better working life. Das heißt, wir alle haben natürlich ein Arbeitsleben, egal ob wir selbstständig sind oder angestellt, egal ob wir Freelancer sind oder whatever. Ja, also wir alle haben die ein Arbeitsleben haben, haben ein Arbeitsleben und da gibt es Informationen, die man in diesem Kontext brauchen kann. Und ich fand eigentlich die Idee von Xing verhältnismäßig schlau zu sagen, wir wollen die Leute mit entsprechendem Know-how über, wie gehe ich mit meinem Chef um, was ist im Arbeitsrecht neu und so weiter und so fort. Oder was muss ich jetzt als beachten vielleicht, wenn ich online ein Schulungsangebot mache oder was es auch immer ist, mit Content zu versorgen. Die Idee fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja, weil das ja ein Bereich ist, wo man immer gute und aktuelle Informationen gebrauchen kann. Mein Eindruck ist, ich habe das jetzt nicht statistisch ausgewertet, dass Xing momentan vor allem in seinem Karrierebereich, den ich ja deswegen abonniert habe, eben weil ich diesen Jobteil habe, vor allem solche Sachen macht, wie das sind die 10 besten Quereinsteigerjobs, das sind die 5 am schlechtesten bezahlten Jobs, das sind die 3 Sachen, die du im Bewerbungsgespräch sagen musst und die 5 Sachen, die du niemals sagen darfst. Und diese 4 Artikeltypen werden jetzt in 328 Versionen durchgespielt. Und da habe ich den Eindruck, dass, ja, also ich tue mich da schwer, ne? Also sag mal so, das ist vielleicht total super, wenn du jetzt einen Bereich hast, wo du 3 Monate lang auf Jobsuche bist, dann liest du 20 von diesen Dingern und dann hast du da ein paar mehr oder weniger gute Ideen. Und dann suchst du ja keinen Job mehr und dann hörst du auf, diese Dinger zu lesen. Und dann ist es vielleicht auch, das ist wie, ich hatte früher so ein Magazin abonniert, das hieß Staffette, keine Ahnung, ob das noch einer, das kennen nur so Silberrücken wie wir. Und da war halt jedes Jahr wieder der Bericht von Bad Segeberg drin und so, von den Karl-May-Festspielen. Und irgendwann habe ich deabonniert und habe denen auch einen Brief geschrieben, ja, dass mich das dann ein bisschen genervt hat. Und hat gesagt, ja, das ist halt so und jetzt bist du halt auch einfach in dem Alter. Wo, ja, also das ist so, Content, so wie die Frühjahrsdiät, die jährliche, Thorsten, ich würde das genauso sehen. Also wenn ich nicht gerade auf Jobsuche bin oder da irgendwie Know-how brauche im Bezug, vielleicht auch als Berufsanfänger ist es vielleicht auch nicht schlecht, dieses Zeug mit, also diese Infos zu lesen, ja. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass das jetzt der Use Case ist, also Leute, die gerade an ihrer Karriere arbeiten.
Du bist da ja auch schon sehr lange aktiv. Ich meine, wir alle, ich war damals auch seit OpenBC dabei und habe die ganzen Entwicklungen da mitgemacht und meine Sichtweise kennen unsere Hörer in vielerlei Hinsicht schon. Deine vielleicht nicht so sehr, aber die möchte ich gerne hören. Was glaubst du denn oder beziehungsweise aus deiner Erfahrung heraus, für welche Berufsgruppen, für welche Branchen oder für welche Karrierelevel trifft das denn zu? Also wir sind uns sicherlich einig, dass wir, sage ich jetzt mal, Produktionshelfer für die Lebensmittelindustrie wahrscheinlich weniger über Xing rekrutieren können wie mittleres Management oder Menschen, die in irgendeiner größeren regionalen Sektion unterwegs sein wollen, wie Außendienstler etc., die findest du da wahrscheinlich eher. Was glaubst du, für welche Berufssparten, für welche Berufsgruppen, für welche Branchen, was sagt deine Erfahrung, ist so etwas wie Xing heute noch eine gute Anlaufstelle?
Also das Xing, was wir heute haben, ist, denke ich, optimiert auf den Non-High-Tech, oder ja, also alles vom Ingenieur über den ITler, über den Marketing-Mitarbeiter, über den Finanzmitarbeiter und so weiter und so fort. Also die Leute, die momentan, wie man so schön sagt, Knowledge Work machen, Wissensarbeiter sind. Eventuell so für den absolut Hardcore IT-Freelancer mit einem absolut schmalen, tief spezialisierten, also was weiß ich, irgendjemand, der sehr hardware-nah irgendwelches Zeug codet oder der high-performante Datenbank tralalas jongliert oder so, für den vielleicht eher nicht, also wenn das, oder der jemand, der TCP/IP atmet, ja, oder so, für den vielleicht nicht, aber so für den, vielleicht auch, ja, doch, vielleicht, ja, IT-Security, Sysadmin oder so. Also wenn es so halbwegs einigermaßen breitentauglich ist. Ne? Also wenn,
das
wenn
ist aber das nur eine Ergänzung zu den ganzen anderen Plattformen auch, oder? Also ich meine, wenn jetzt jemand aktiv einen Job sucht, geht der nicht zu Heise oder zu Stepstone oder zu Monster oder so, und ist Xing da nicht Plattform Nummer 3, 4, 7, was auch immer, daneben, neben diesen Stellenbörsen dann an der Kiste? Oder hat es tatsächlich in irgendeiner Form ein Alleinstellungsmerkmal?
Wir kommen an einen spannenden Schmerzpunkt. Der Alleinstellungsmerkmal, das Alleinstellungsmerkmal von Xing ist, nach Aussage von Xing, und ich glaube das auch, dass sie mit die besten Profile haben. Und zwar inklusive Telefonnummern, wenn ich mit jemand kontaktiert bin, auch den Adressdaten und so weiter und so fort. Da, also wenn du das vergleichst mit LinkedIn, nimm einfach mal 10 zufällige aufeinanderfolgende Kontakte aus deiner LinkedIn-Liste und guck mal, wer hat da eine Mailadresse und wer hat da eine Telefonnummer hinterlegt. Das ist bei LinkedIn ziemlich dünn, das ist bei Xing deutlich besser. So, sie haben diese schönen aktuellen Profile. Hypothese Oliver Gassner, wahrscheinlich nicht Hypothese Xing Management. Ich habe das denen aber auch gesagt. Ich hatte zwei vor der Flinte und denen habe ich das auch gesagt. Ich glaube nicht, dass die Leute ihre Profile noch so aktuell halten, wenn das kein soziales Umfeld mehr ist. Ja, also das heißt, wenn das nicht mehr wehtut, dass diese Daten falsch sind, dann werden die langsam aber sicher veralten. Also das Alleinstellungsmerkmal von Xing ist einerseits diese Qualität der Nutzerdaten und andererseits natürlich dieser Netzwerkcharakter, der wahrscheinlich auch deteriorates, also der vergammelt sozusagen auch, wenn ich irgendwann als neue Kontakte nahezu nur noch Recruiter habe. Ja, also das heißt, wenn sich das echte Arbeitsumfeld da nicht mehr abbildet. Und insofern bin ich verhältnismäßig pessimistisch, dass es gut funktioniert. Die Vergangenheit hat nur gezeigt, dass das Xing-Management immer wieder in der Lage war, Entscheidungen zu treffen, die für Xing finanziell Vorteil, also oder für Xing und seine Aktionäre, und das ist ja, es ist ja auch nicht das Rote Kreuz oder so, sondern das ist ja eine Firma. Und bisher hat das Xing-Management immer Entscheidungen getroffen, die immerhin dazu geführt haben, dass das Unternehmen besser funktioniert. Und ich wünsche denen auch, dass das weiterhin so bleibt. Es ist aber natürlich nicht mehr eine Plattform, auf der wir rumhängen und uns unter Peers einfach gegenseitig unterhalten. Das ist offenbar nicht mehr der Fall. Aber die Frage ist, ist LinkedIn das? Ja, also weil, ja. Weil da Nein. hängt halt, eben, da, danke, nee. Weil da hängt
Nein,
eben.
Warte, halt.
Ja, Nein, ja, okay.
Ich glaube, das ist die falsche Frage.
Okay.
Also wenn wir Xing und LinkedIn nicht miteinander vergleichen wollen, warum fragen wir denn, ob LinkedIn das kann? Ja, also ich glaube nicht, dass LinkedIn abhängig davon ist oder die Funktion bewertet werden soll, ob LinkedIn die hat oder ob Xing die nicht hat. Also ich glaube, die Nutzungsgruppe ergibt sich von allein. Ja, also wir wissen ungefähr, auch nach den Schilderungen, die du gerade hast oder nach dem, was wir so insgesamt immer mal nach draußen tragen, gerade wir als Beratende alle zusammen, haben ja durchaus auch viel, viel bildende Meinung da draußen zu dem Thema. Wir wissen, wofür Xing gut ist und wir wissen, wofür Xing nicht gut ist. Und ich glaube, das müssen wir betrachten, ohne dass wir dazu aufrechnen, ob Facebook, LinkedIn, Twitter oder Mastodon das kann.
Ja. Gut, also umgekehrt, es gibt ein gewisses Bedürfnis von Menschen zu networken und die Frage ist, wo machen wir das? Und es gab ja eben diese Tendenz, LinkedIn ist jetzt doof, weil es keine Gruppen mehr hat, Klammer auf, das war eh ein sehr dünner Use Case für die meisten Leute, Klammer zu, Punkt. Wir gehen jetzt zu LinkedIn, das seine Gruppen auch versteckt, wo und wo im Feed auch nicht unbedingt die tollsten Gespräche stattfinden, weil da halt wirklich diese ganzen LinkedIn-Gurus sozusagen mit ihrer Optimiererei irgendwie 90% der Fläche bespielen, sage ich jetzt mal. Ne? Also das heißt, die Frage ist für mich schon, wo kann ich im Netz spannende Gespräche führen, die sich auf das beziehen, was ich beruflich mache oder vielleicht auch mal also gerade habe ich zum Beispiel die Frage, wie begrüne ich am besten mein Garagendach? Ja, und die Frage ist, wo schmeiße ich diese Frage rein? Ja, wenn nicht zu Quora oder gutefrage.de oder so.
Ja, also tatsächlich, ja, gebe ich dir recht. Wir müssen mit Sicherheit darüber sprechen, aber, ergänzend.
Und
ich glaube, dass wir die Antwort nicht auf einer einzelnen Plattform finden. Wie begrüne ich mein Garagendach? Mit der Frage würdest du nicht zu Xing gehen und mit der Frage würdest du unter Umständen mit dieser Fragestellung nicht zu LinkedIn gehen. Mit der Frage würdest du wahrscheinlich zu Google gehen. Und vielleicht würdest du in irgendeiner Form auf Seiten treffen, die dich inspirieren. Wenn du aber tatsächlich jemanden benötigst, der dir dabei unterhält und der dich dabei unterstützt, dann landest du vielleicht wieder bei kleineren Foren oder landest vielleicht bei MyHammer, ohne Werbung machen zu wollen, wo Dienstleister sich anbieten. Aber in einem einzelnen Aspekt finden wir das in dieser weit gefächerten Welt des Internets, glaube ich, gar nicht mehr. Also früher gab es mal diese Anlaufpunkte. Ja. Aber ich glaube, diese Anlaufpunkte sind nicht mehr da. Die gibt es nur noch für ganz wenige Communities in diesem Rahmen, wie zum Beispiel für, keine Ahnung, alles rund um Mobilität, Motor Talk. Ja,
genau.
Alles rund um adulten Spaß, Joy Club und so. Ja, also ich glaube, da gibt es vielleicht nur ganz wenige noch, die im deutschsprachigen Raum überhaupt sind. International glaube ich das auch nicht. Aber ich glaube, das verfächert sich einfach aufgrund der Vielfältigkeit. Ja. Und der unterschiedlichen Bedarfe.
In der Tat, ich mache mir ja immer mal den Spaß, so eine Frage zu haben. Und dann schmeiße ich die einfach mal überall hin und gucke, was passiert. Wo kriege ich denn die? Ne? Weil manchmal ist es auch überraschend. Zum Beispiel Xing war super für Whisky-Content. Also wenn man eine Frage zu Whisky hatte, da kam auf Xing am ehesten was. Ja?
Hättest du mich auch einfach fragen können.
Ja, next time. Aber wie auch immer. Es ging ja nur um diese Bewegung. Xing ist jetzt doof, ich gehe jetzt zu LinkedIn. Ja, und es ist aber für viele real existierende Menschen außerhalb unserer Social Media Bubble eine der einzigen Plattformen, die sie nutzen, vielleicht außer eBay und Amazon und ja, also jetzt Plattformen, die Plattformen sind. Ja, also die nicht so Kanäle sind wie WhatsApp oder so. Ob WhatsApp eine Plattform ist, ist auch wieder eine Diskussion, die wir uns vielleicht sparen können. Die allermeisten Leute gucken irgendwie trotzdem nicht mehr als 3 Fernsehprogramme und benutzen vielleicht nicht mehr als 3 Online-Kommunikationskanäle, die so One-to-Many oder Many-to-Many sind, sagen wir mal. Ja, und es muss vielleicht auch gar nicht, so wie du sagst, eine einzige sein. Mir ging es nur um diese Bewegung, A ist jetzt blöd, ich gehe zu B. Ja, also Dings ist jetzt blöd, wie hieß das?
Twitter.
StudiVZ ist jetzt blöd, ich gehe zu Facebook. Ja, und das ist halt, war halt nicht dasselbe. Obwohl StudiVZ ist die einzige Plattform, wo ich mir geleistet habe, da nie Mitglied zu sein. Das habe ich einfach meinen Kunden gesagt, da bin ich nicht und dazu berate ich nicht, geh weg, ja, geh zu jemand anders, ich kann dir jemanden empfehlen, aber wie auch immer, weiß ich, ist das ein guter Punkt für Netzgeschichte?
Klar, ist immer ein guter Punkt.
Ja, also, ich war Also um nicht jetzt bei meinem ersten Computerkontakt anzufangen, das war ein HP-Tischrechner, der im Physik-Vorbereitungsraum stand und zu dem ich aus irgendeinem blöden Zufall Zugriff gekriegt habe und der mir dann meine Parabeln ausgerechnet hat. Da anzufangen, 88 war ich in den USA auf einem Auslandssemester als Anglist oder Stipendium und mein Roommate war halt, der hat Russisch und Computer Science studiert und deswegen waren wir telefonisch selten erreichbar, weil unser Rechner immer im Telefonnetz der des Colleges hing und per Modem mit dem Zentralrechner gequatscht hat, ja, weil wir da unsere Papers geschrieben haben und so weiter und so fort. Und als ich zurückkam, und da war ich faktisch auch im Internet, aber habe das, muss ich zugeben, nicht so richtig gerafft, wo ich da überhaupt bin. Ja, also dass ich da, zu was ich da alles Zugang gehabt hätte. Ja. Und dann, und wir reden von einer Zeit deutlich vor dem Web. Also da war noch nichts bunt und da gab es auch nichts zu klicken. Da hast du Kommandozeilen eingegeben und hast Sachen. Im Endeffekt konntest du E-Mail machen und chatten und der Dateien vielleicht runterladen oder so, das war's. Und als ich dann zurückkam, habe ich gesagt, ich hätte gern Zentralrechnerzugang. Da gab es erstmal nur Bitnet-Zugang, weil man gesagt hat, wir wissen noch nicht, ob TCP/IP für unsere Studierenden überhaupt notwendig ist. Also das ist jetzt wirklich die Frühestform der Digitalisierung. Und habe dadurch auch dann Kontakt zu Leuten gekriegt, um das dann kurz zu machen. Also bin da vor allem Bitnet Relay Chat und dann, als wir TCP/IP hatten, MAT und Usenet und so weiter, da rumgehangen. Usenet ist natürlich nicht TCP/IP. Und das war so meine Sozialisierung. Und hatte dann aber auch Kontakt zu Leuten, die so Webprojekte gemacht haben. Und dadurch ist es passiert, dass eine Literaturzeitschrift, die wir damals gemacht haben an der Uni, dass die einer so punktuell online gestellt hat. Und ich habe dann die weiteren Nummern. Wir waren dann schon nicht die erste, aber mit die ersten deutsche Literaturzeitschrift, vielleicht unter den ersten 10 oder 20, die Online-Präsenzen hatten und die den kompletten Heftinhalt online dargestellt haben. Wer das noch googeln will, Wandler-Zeitschrift für Literatur, da seht ihr die Webseiten, die ich damals gebaut habe. Ja, die sind eigentlich noch unberührt, die sind noch so, wie ich sie damals in den 90ern dann gebaut habe. Und dadurch bin ich auch in die Netzliteraturszene gerutscht, habe da auch experimentelle Sachen gemacht. Mit den Leuten tausche ich mich zum Teil heute noch aus. Das sind dann da, und daraus kam dann auch, da tauchte dann das erste Mal das Keyword Weblogs auf oder Blog, also damals haben wir noch Weblogs gesagt, Blogs kamen dann später und da habe ich mir als erstes dann so ein, was die Olivia Adler damals sich auch installiert hatte, Grey Matter. Ich weiß schon gar nicht mehr, das war definitiv wie PHP, das war irgendeine Vorform davon, also das war noch irgendwas noch Älteres und was ohne Datenbank lief und so weiter und so fort und habe dann also manuell 1999 und ein bisschen später dann bei Grey Matter angefangen zu bloggen. Das war der Anfang vom Ende sozusagen. Damals, das war sozusagen der Einstieg in das Social Web und von da an habe ich sozusagen alles mitgemacht, was es gab, inklusive Second Life und weiß der Geier was.
Ja, ziemlich deckungsgleich mit mir. Ja. Also die Plattformen heißen zwischendurch anders. Also ich bin angefangen mit dem Commodore C116 und später mit dem Plus 4 über den 64, 128 und alles Mögliche. Damals schon in Mailboxen aktiv gewesen, wo du drei Tage drauf warten konntest, dass irgendein anderer geantwortet hat. Und so. Und tatsächlich über Teletext und Teletext-Programmierung und so einen ganzen Krams mit eingestiegen und sehr, sehr früh in einer Nutzungsgruppe gewesen, die sich über das World Wide Web beziehungsweise das Hypertext-Transfer-Protokoll ausgetauscht hat. Und so, das war schon sehr, sehr spooky damals. Lange Zeit bei AOL gewesen und habe da viel mitgemacht und ja, da spannende Zeiten. Ich meine, wir können echt viele Geschichten erzählen. Das ist ja das Geile an unserem Alter. Oder einer der schönen Vorteile dabei. Okay, let's go. Frage zum Thema Barcamp Bodensee. Deine ersten Kontakte zu einem Barcamp an sich. Was war dein erster Kontakt zum Barcamp?
Also ich war so im Vorfeld von 2006 war das, glaube ich, im Vorfeld von 2006 auf ein paar sogenannten Web 2.0-Konferenzen gewesen. Und die zeichneten sich dadurch aus, dass jeder erstmal den Longtail an die Wand geworfen hat und so. Also fast jeder Vortrag fing gleich an und endete auch irgendwie ähnlich. Und das war zwar, ja, ich habe da gesagt, ja, muss wahrscheinlich so sein. Und irgendwer, keine Ahnung, wo das war, in irgendeiner Mailingliste oder in irgendeinem Blog wahrscheinlich, hat dann einfach erwähnt, dass es da so eine coole Veranstaltungsformat gibt, das heißt Barcamp. Und die haben gesagt, wir machen Barcamp Berlin. Und ich meine, das war 2006, im August oder so. Und danach gab es, glaube ich, das Barcamp Köln, da war ich nicht. Und dann gab es das Barcamp Nürnberg, da war ich dann wieder. Und über das Barcamp Berlin und das Barcamp Nürnberg habe ich auch bei Heise was geschrieben. Das ist immer noch online und das findet ihr, wenn ihr googelt, Oliver Gassner Happy Campers. Ja, also das ist so mein Bericht von den ersten zwei Barcamps, auf denen ich war. Und dann, ich glaube, das war 2007 oder 2006 vielleicht auch noch, bei einem Barcamp Frankfurt, meine ich, war das, waren ein paar Leute aus dem Elsass. Und die haben gesagt, wir haben eine wilde Idee. Wir würden gerne ein Barcamp Rhein machen. Wir würden ein Schiff in den Rhein setzen, in Basel, und würden den Rhein bis zur Mündung fahren, also nach Rotterdam, wenn ich das richtig sehe, und würden auf dem Schiff die ganze Zeit und immer mal wieder anlegen und würden da Barcamp machen. Und wir finden das eine coole Idee. Und dann haben wir so diskutiert, wie kriegen wir die online und was haben wir da so für Probleme und so weiter und so fort. Und da habe ich irgendwie in den Artikel, glaube ich, reingeschrieben, also wenn ihr Barcamp Rhein sucht wahrscheinlich, dann würde sich das immer noch finden, auch in meinem Blog. Und dann habe ich in den Blogartikel irgendwie reingeschrieben, ja, vielleicht können wir zum Test mal ein Barcamp Bodensee machen. Das wäre auch auf dem Schiff, es wären nur drei Länder, wo wir online sein müssten und wir könnten da am Bodensee entlang fahren und das mal simulieren. Und dann schrieb jemand anders, den ich auch noch aus dem Studium kannte. Interessanterweise war der Mathematiker, hat sein Studium abgebrochen. Ich kannte ihn aber aus dem Literatur, also aus einer Schreibgruppe. Und er hat geschrieben, ja, gute Idee oder so. Ja, und dann, ja, das war dann so der Anfang davon. Also, dass ich dann gesagt habe, ich möchte ein Barcamp Bodensee machen. Ursprünglich war dann die Idee, wie gesagt, am Ufer entlang zu fahren und so. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, vielleicht kriege ich das irgendwann mal hin, aber das ist natürlich höllisch teuer und fast unmachbar, auch unter heutigen Bedingungen, das Ding. Also ich habe mich dann angefangen, mit Satellitenfunk zu beschäftigen und zu gucken, wer uns das sponsern könnte oder so, und habe das aber ziemlich bald aufgegeben, gesagt, auf dem Schiff kriegen wir das nicht hin. Und dann habe ich sozusagen in meine alte Heimat die Fühler ausgestreckt, habe auch ein paar Leute getroffen und hatte dann plötzlich Kontakt zu einem Unternehmen in Friedrichshafen und die haben mir den Kontakt zur Zeppelin-Universität, damals Zeppelin University, hergestellt und die haben gesagt, ja, das könnt ihr bei uns machen. Lustigerweise war das die Marketingabteilung, die gesagt hat, ja, macht mal. Ja. Und das war der Anfang 2008 vom Barcamp Bodensee und das war Friedrichshafen und dann haben wir das zwei Jahre später wieder gemacht, 2010 in Konstanz und ein paar Monate, so vier Monate nach dem zweiten Barcamp bin ich hierher gezogen. Das war aber 2008 schon geplant. Ich wusste also, dass ich da auch ein bisschen mein Netzwerk vorbereite für den Umzug. Insofern war ich da doppelt motiviert. Und dann haben wir es, glaube ich, wollte es dann 2011 machen, das ist ins Wasser gefallen und seit 2012 machen wir es eigentlich jedes Jahr. Manchmal abwechselnd zwischen Konstanz und Friedrichshafen, manchmal vermehrt in Konstanz, wenn in Friedrichshafen irgendwas dazwischen kommt. Da ist manchmal bei einer Privatuni, ist das natürlich manchmal, wenn da jetzt gerade Managementwechsel ist oder irgendwas anderes, dann klappt das dann nicht. Ja, und Barcamp, ja, also... Ich glaube, jeder, der bei seinem und jede bei seinem oder ihrem ersten Barcamp, also wenn man das halt sieht, ja, dass da plötzlich ganz viele Leute sind und aus einer Art Nichts ein absolut cooler Austausch entsteht, wo man neue Dinge lernen kann, neue Menschen treffen kann, Gespräche führen kann, die man sonst nicht führen kann. Wenn irgendwas gestern, also ich habe das ja erlebt, dass am einen Morgen kommt Google Plus raus und am nächsten Tag ist zufällig ein Barcamp und du machst eine Session zu Google Plus und also oder alle zusammen machen irgendwie eine Session zu Google Plus und schmeißen zusammen, was sie in diesen 24 Stunden irgendwie gelernt haben oder in den 30 Stunden, seit es das Ding gab oder so. Und das gibt's halt sonst nicht. Ja, das ist sowas von faszinierend und das schüttet Mengen an Hormone aus, ja, die ja dann am Montag nach dem Barcamp dann meistens zu leichten depressiven Verstimmungen führen. So, wo sind die ganzen netten Leute hin, ja? Ja, sonst ließe sich über Barcamps natürlich auch noch viel sagen, aber es ist nette Menschen, die sich über spannende Dinge unterhalten, egal ob IT oder irgendwas anderes.
Im Barcamp-Format läuft ja nun schon verdammt lange. Wir hatten letztens gerade so ein bisschen die Diskussion, ist das noch en jour, ist das noch aktuell oder siehst du da auch eine gewisse Abnutzung? Siehst du eine Folge? Siehst du irgendwas anderes da kommen in dem Bereich oder ist Barcamp nach wie vor gesetzt?
Also ich stelle in der Tat auch fest, dass es so Barcamper der ersten Generation gibt oder Leute, die da zwischendurch mal durch diese Szene durchgedriftet sind, sage ich jetzt mal, so ein bisschen so wie beim Bloggen, ja. Die sagen, ja, das ist nicht mehr meins oder irgendwie, nee, Barcamps, wie gesagt, das trifft nicht mehr mein Lebensentwurf oder so. Es sind natürlich viele Leute, die sagen, ja, das Wochenende gehört der Familie und wenn Barcamp Samstag, Sonntag ist oder Freitag, Samstag, Sonntag ist, dann ist das schon mal per se weg oder so. Das gibt es. Meine Erfahrung ist allerdings, also es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Also inzwischen erlebt man Barcamps, wo etwa die Hälfte der Leute das erste Mal auf einem Barcamp ist. Ja. Und ich hatte jetzt zum Beispiel direkt vor der Republika am Freitag und Samstag habe ich ein Barcamp gemacht und einen Lean Coffee als den Lean Coffee als Zusammenfassung oder als Fortführung sozusagen, ja, Zusammenfassung und Institutionalisierung von ein paar Arbeitsgruppen zum Camp, zu den Camp-Themen, wo außer mir genau noch zwei Leute irgendwie ein Barcamp schon erlebt hatten. Und das Feedback war enorm gut. Und inzwischen auch unter Leuten, die null Barcamp-Erfahrung haben. Es ist eine Form der, wie es fachmännisch heißt oder fachpersönlich heißt, Großgruppenmoderation, ja, nennt sich das. Und es ist eine Form der Großgruppenmoderation oder eine Form, wie ich es immer nenne, Menschen in Vernetzung und Wissensaustausch zu bringen, die sehr, 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 sehr gut ankommt bei Menschen, die das jetzt erst kennenlernen. Insofern ist das nicht überlebt, aber es kann natürlich sein, dass ein Teil dieser Barcamp-Szene von 2006 bis 2010, sagen wir mal, die sich da etabliert hat, dass es da natürlich, wie gesagt, aufgrund von sich verändernden Lebensumständen für manche Leute halt einfach nicht mehr passt. Ja, einmal durch die halbe Republik zu fahren. Wir hatten Leute aus Berlin und Hamburg und so und aus Paris und aus was weiß ich wo, die zum Barcamp Bodensee gekommen sind. Ja, und das, glaube ich, das passiert jetzt in der Form nicht mehr so stark. Aber diese Art, sich auf Augenhöhe auszutauschen, auf Augenhöhe so einen Konferenzplan zu machen, der dann potenziell alle interessiert und inspiriert. Ich glaube, das hat sich definitiv nicht überlebt. Und es entwickeln sich ja diese Open-Space-Formate weiter. Ne? Also World Café gibt es, gibt eben Lean Coffee, was noch relativ wenige Leute kennen. Und es gibt viele Knowledge Café und so weiter. Es gibt also viele andere Methoden, die eben nicht so vorne quatscht einer und alle hören zu, die sich in diese Form gießen.
Liegt diese Sache, wo du sagst, hier, da reisen nicht mehr so viele von so weit weg an, liegt es nicht unter Umständen auch daran, dass diese Formate jetzt natürlich auch in vielfacher Form fast überall stattfinden und die Notwendigkeit der weiten Reise einfach nicht mehr so häufig da ist? Also wir hatten das zum Beispiel, ich mache ja auch mit der IHK bei uns in Ostwestfalen-Lippe und mit der IHK in Lippe und mit der Fachhochschule Bielefeld und mit der Universität Paderborn und so haben wir in der Vergangenheit öfter mal Barcamps gemacht, die eine ganz bestimmte Klientel ansprach, um hier zu diskutieren. Da kamen Leute aus der Tschechei. Ja, also das war jetzt sehr themenkonzentriert, ging um Startups, ging um Nachhaltigkeit, ging um Europa, Digitalisierung, alles Mögliche. Und da sind Menschen wiederum sehr gerne auch eine weitere Reise angetreten. Wenn ich meinen Konsum anschaue bei solchen Konferenzen, wir sitzen in der Nähe von Paderborn, Frank sitzt in Bad Oeynhausen. Nichtsdestotrotz fahre ich sehr gerne auch zum Barcamp nach Münster. Ich fahre zum Community Camp nach Berlin. Community Camp in Berlin ist klar. Dort treffen wir uns sehr konzentriert mit Menschen aus unserer Bubble, ja, mit vielen Themen im Austausch. Da ist das Themenkonzentration da. Aber zum Barcamp nach Münster fahre ich hauptsächlich erstens wegen der Menschen, die daran teilnehmen und zweitens, weil wir in Paderborn keins haben. Ja, oder in Ostwestfalen-Lippe kein vernünftiges Barcamp hier ist. Also da mangelt es mir an der Alternative. Im Umkehrschluss würde das für mich bedeuten, wenn ich eine Alternative hätte, würde ich auch überlegen, ob ich nach Münster fahre.
Also es ist zwar einerseits, also ich bin jetzt der Letzte, der sagt, nicht jede Stadt in Deutschland braucht ein Barcamp. Ne? Also andererseits...
Braucht es nicht, das meine ich auch nicht.
Also,
ne?
ich finde es toll, dass es viele Barcamps gibt. Ich denke aber natürlich auch, dass Barcamps wirklich auch den Austausch zwischen den Regionen befruchtet. Also wenn ich mir die frühen Barcamps Berlin angucke und die frühen Barcamps Hamburg, ja, die Berliner waren schon eher, das war halt so ein bisschen berlinisch, ne? So Projekt und Start-up und so weiter. Und in Hamburg war das zwar auch Start-up, aber das waren eher so die Leute in den Ralph-Lauren-Shirts, ja, während die andere halt die mit den hippen T-Shirts waren, wo irgendwas angespielt wurde, was man noch nicht kannte oder so. Oder Barcamp Frankfurt hat aufgrund der Bankstadt / Medienstadt, also jetzt Medien im Sinne von Agenturen oder so, einen ganz anderen Charakter als ein Barcamp München und so weiter und so fort. Also man kann da ganz verschiedene Leute kennenlernen und insofern fand ich das schon auch schön. Ich war eben bei dem 700-Personen-Barcamp in Berlin, war ich glaube ich auf fast allen oder zumindest auf den paar ersten und so weiter. Ich habe da auch das Netzwerk eigentlich aufgebaut, von dem ich jetzt, das sind immer noch die Leute, die mir auf der Republika zuwinken, so ungefähr, ja, oder die man umarmt im Zweifelsfall. Ich finde es schon auch schön, wenn man dann mal sagt, jetzt gehe ich mal woanders hin und gehe da zu einem Barcamp und lerne dort mal Leute kennen. Wenn ich einfach sage, das ist wie wenn ich jetzt sage, ich habe genug Kirchen zu besichtigen im Umkreis von 20 Kilometer, ich muss mir jetzt nicht die Sagrada Familia angucken in Barcelona. Ne? Also kann man so sehen, ja, ich bin vielleicht sogar eher der Typ. Aber es geht ja um die Menschen und ich kann natürlich an anderen Orten andere Menschen kennenlernen. Aber das kann natürlich sein, dass viele dann sagen, und ich ja auch, ich gehe dann lieber zum Barcamp Stuttgart und zum Barcamp Pforzheim und wenn es mal wieder mal eins in Karlsruhe gibt, als jetzt unbedingt wieder in Berlin und Hamburg rumzuspringen. Aber das mag vielleicht auch altersbedingt sein. Ich bin halt auch nicht mehr, also die Zeiten, wo ich dann im Barcamp Nürnberg mit Isomatte und Schlafsack da in der Ecke geschlafen habe, die sind halt schon auch vorbei, ne?
Ja, so ist das. Was macht für dich denn heute noch den Mega-Reiz aus, am Barcamp teilzunehmen, nicht das zu organisieren?
Dass es irgendwie vollkommen überraschend ist, was Menschen an Themen da bringen und was man da mitnehmen kann. Wenn man vielleicht auch einfach mal eben in die Sessions geht, wo man sagt, davon habe ich noch nie gehört, das höre ich mir mal an. Ja, ich kann ja in das gehen, wo ich sage, das ist auch einer meiner Schwerpunkte, jetzt höre ich mir mal an, wie der das macht. Oder ich gehe irgendwo hin, wo ich sage, hä, was? Ja, und versuche dort dann ein bisschen schlauer rauszukommen. Oder ich finde auch diese Sessions toll, wo man sagt, Mensch, es gibt was Neues, wir haben alle keine Ahnung, lass uns mal unser Unwissen, ich sage immer, lass uns unser Unwissen so lange auf einen Haufen schmeißen, bis wir alle schlauer aus dem Raum wieder rausgehen. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Also es gibt von diesem Technikphilosoph oder so, Anders Inset, gibt es den schönen Spruch. Ich habe ihn dann mal gefunden und dann nicht wiedergefunden, aber da geht so ähnlich wie: Informationsgesellschaft heißt, dass wir jeden Morgen dümmer aufwachen, als wir gestern Abend ins Bett gegangen sind. Heißt ja, die Informationen, die Menge an Dingen, die wir wissen könnten, entwickelt sich so verdammt schnell, dass wir in 24 Stunden selbst in unserem eigenen Bereich kaum hinterherkommen, da hinterher zu rennen, was es da an Neuem gibt. Und ich finde, die Kombination Wissenserwerb nicht über Webseiten zu machen, nicht über Bücher zu machen, nicht über Podcasts zu machen, sondern über echte Menschen, das ist, glaube ich, das Faszinierende, was es vielleicht auch als Ergänzung braucht. Also vielleicht nochmal ein Xing-Krümel hinterher, ja, und das mag bei LinkedIn genauso sein. Und auch, also das Faszinierendste war, als wir das erste TAP-MAT-Treffen gemacht haben. Also ich war im TU Berlin-MAT, also von Konstanz aus natürlich, ne? Und dann haben wir in Kaiserslautern haben wir ein Treffen gemacht. Und damals wusste ja keiner, wie der andere aussieht. Es wusste keiner, wie die Stimme des anderen klingt. Sondern du hast nur gesagt, ach, das ist jetzt Macbeth. Ja, der hieß Macbeth. Und das ist jetzt Macbeth. Und dann war das die Person. Und du hast diese digitalen Gespräche nahtlos, komplett nahtlos. Mir läuft es jetzt noch kalt den Rücken runter bis in die Fußspitzen. Du hast diese digitalen Gespräche nahtlos mit den echten Menschen weitergeführt. Und seitdem behaupte ich auch, dass es keinen Unterschied gibt zwischen digitalen und realen Konversationen. Keinen, der wirklich relevant wäre.
Okay, darüber müssen wir bei Gelegenheit noch ein bisschen ausführlicher reden. Da bin ich nicht ganz so bei dir. Also sicherlich gibt es viele gute Dinge, die im Digitalen und im Analogen genauso gut funktionieren.
Ja. Nein, ich meine, wenn der Übergang, mein Argument ist nur dadurch, also mein Indikator ist, wenn der Übergang vom Digitalen zum Realen, ja, wenn der so nahtlos funktioniert, dann muss die Grundqualität, also ich sag mal, jemand, mit dem ich mich digital verstehe, dass ich mich mit dem Real zoffe, ist unwahrscheinlich und umgekehrt. You never know. Ja?
Ich sage genau, nicht, dass das dasselbe ist. Diskussion, ja? Also manchmal ist es ja wirklich vom Vorteil, dass man sich nicht gegenüber sitzt. Ja? Also ich glaube, dass wir hier ganz viele Dinge beeinflussen können. Also wenn wir natürlich jetzt den digitalen Kontakt so haben, wie wir ihn heute haben, mit Kamera und mit Ton und mit Gestik und Mimik und so weiter, dann unterscheidet sich Konversation ja schon davon, wie die ersten Textnachrichten oder per E-Mail oder im Messenger an sich, selbstverständlich. Ja, aber die Qualität, wie es im Messenger hat, kann natürlich auch fehlgeleitet sein. Deswegen ist es an vielen Stellen für mich eben wirklich weit weg von einer realen Konversation. Ja, also ich mag das auch. Ich mag es auch mit Menschen nur zu schreiben, und früher war das halt wirklich überhaupt nicht anders, dass wir uns nicht gesehen haben und die Menschen uns einen vom Pferd erzählen konnten, wie sie denn tatsächlich im Realen aussehen. Wir hätten es niemals überprüfen können, und viele Sachen sind virtuell auch hervorragend gelaufen, aber viele eben auch nicht. Und viele Dinge hätten wir durch Gestik und Mimik, durch Ton, durch Tonlage, durch ins Auge gucken und so weiter echt erledigen können, die früher wirklich auf reiner Textbasis oftmals auseinandergedriftet sind. Und das ist was, wo ich eben digitale und analoge Kommunikation durchaus unterscheiden würde. Wir können dabei Gelegenheit, reden wir einfach nochmal an.
Da müssen wir nochmal genauer rein. Also das ist aber auch ein spannendes Thema. Ja, natürlich ist es qualitativ immer mal unterschiedlich. Aber fundamental ist jetzt die Frage, ein Telefonat über eine analoge Telefonleitung oder ein Telefonat über eine TCP-IP-Leitung, was ist der Unterschied?
Das ist Latte.
Das ist Latte, genau.
Das ist aber nur technisch.
Das ist nur technisch. Und jetzt ist die Frage, wo greift was? Ja, aber das ist, finde ich, immer noch hochspannend. Ja? Alles hat seine, wie gesagt, so wie du sagst, manchmal ist gut, der sieht jetzt meinen Gesichtsausdruck nicht, während ich diese Textnachricht schreibe. Ja,
ja, so ist das. Oliver, wenn die Menschen draußen, die uns gehört haben, über dich noch ein bisschen mehr erfahren wollen, wo finden sie dich im Netz? Wir schreiben die Links natürlich in die Shownotes mit hinein, aber vielleicht sagst du es auf der Tonspur mal einmal.
Genau, also definitiv bei LinkedIn. Ihr habt ja sicher, wir haben ja den Screenshot, dann könnt ihr die anderen Oliver Gassners kriegt ihr auseinander, aber auch anhand der Themen, die ich jetzt genannt habe. Natürlich bei Xing. Wenn jemand einen Job sucht zum Beispiel, helfe ich gerne weiter. Dann natürlich bei Mastodon, oliverg@mastodon.social. Klammer auf, da bin ich seit 2016, und deswegen sehe ich auch keinen Grund, von Mastodon Social auf einen anderen Server zu wechseln, Klammer zu. Oder natürlich bei ogok.de, Oliver Gassner Online-Kommunikation. Wie gesagt, kurz danach habe ich das dann um ein paar andere Themen erweitert, aber ich finde es trotzdem schön kurz. Und dort gibt es auch eine Kontaktseite und da gibt es die ganze Liste, wo man mich überall findet. Ich versuche immer schon da zu sein, wenn die Masse kommt. So wie bei Mastodon.
Oliver, danke, dass du da warst. Ich war heute sehr ruhig. Ich habe es genossen, euch zuzuhören und mich ein bisschen zurückzulehnen, weil ihr von selbst und auch du von selbst sehr viel erzählt hast und ja sehr viel Themen hattet. Es hat mich gefreut, eure Sichtweisen über Xing zu sehen. Ich denke, wir werden auch noch andere Themen haben, wo wir nochmal einsteigen sollten oder auch einsteigen müssen sogar. Vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut und bis bald. Tschüss.
Ja, genau, die ganzen Hypes müsste man mal reden, ne? Also die wir gerade so durchhecheln. Mal gucken, ob KI bei unserem nächsten Gespräch überhaupt noch jemand interessiert. Liebe Leute, ja, oder also an euch beide vielen Dank. Nicht nur für den Abend beim Griechen. Ich habe dann doch noch heimgefunden, trotz allem. Sondern auch für dieses Gespräch und überhaupt, dass wir uns da ein bisschen näher kennengelernt haben. Und ich freue mich natürlich, wenn ich jemand bei entweder dem Barcamp Bodensee oder irgendeinem anderen Barcamp, Klammer auf, zum Beispiel Stuttgart oder Pforzheim, weiß ich noch nicht 100%, aber Klammer zu, mal persönlich treffe und dann sagt einfach Bescheid, dass ihr diesen Podcast gehört habt.
Genau so machen wir das. Auch von mir herzlichen Dank, Oliver. Der Grieche war ein netter Abend, das ist ein Traditionsabend, den wir im Rahmen der Republika haben. Da war Oliver mit dabei. Ja, danke schön fürs Dasein, danke fürs Plaudern. Für euch da draußen, selbstverständlich beachtet die Shownotes, dort sind die Links zu Oliver dann nochmal zu finden. Und beachtet auch bitte immer wieder montags morgens 7.30 Uhr. Frank und ich plaudern im Social Media Schnack Update über die Dinge, die uns in der vergangenen Woche und in der laufenden Woche beschäftigen und von denen wir meinen, dass wir sie zumindest ansprechen und diskutieren sollten und könnten. Und auch zuhören gerne nochmal bis zum 30.06. verlosen wir noch 2 Exemplare vom Buch Content 360 Grad. Von und mit Miriam Löffler und Christine von Tübergen. Einfach mal auf die Seite social-media-schnack.de schauen. Dort könnt ihr dann auch Audiokommentare hinterlassen oder einfaches Feedback. Wir freuen uns auf euch. Macht es gut da draußen. Bis bald.
Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.